Einen wunderschönen guten Morgen. Auch wenn es gestern traurige Nachrichten gegeben hat, wünschen wir euch natürlich trotzdem erstmal einen schönen Tag. Wir schreiben den 29. November und ja, gestern die Nachricht ist eingeschlagen wie eine Bombe. Charlie Munger ist kurz vor seinem 100. Geburtstag gestorben, also eine absolute Börsenlegende, der mit Sicherheit fast jeden von uns begleitet hat. Deswegen die Folge, würde ich sagen, widmen wir auf jeden Fall dem guten Charlie, auch wenn wir ihn natürlich nicht persönlich kennengelernt haben. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, du hast jetzt so gefühlt jeden in deinem Handy irgendwie drin mit Nummer, aber ich behaupte jetzt mal ihn wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, was man ansonsten da groß sagen kann. Ich glaube, jeder von uns hat die Geschichte von ihm mitverfolgt. Deswegen auf jeden Fall Ruhe in Frieden, alter Knabe, wie man so schön sagt. Und macht die Börsenwelt auch im Himmel unsicher, würde ich mal sagen, ja. Es ist
Genau.
ansonsten, oder wolltest du noch einen Satz zu Charlie Munger sagen, bevor wir dann starten?
Nee, ich habe auch nur immer natürlich auch immer so ein bisschen verfolgt, was er gesagt hat. Und also ich habe es jetzt nicht ganz genau verfolgt. Mich hat das jetzt schon überrascht. Klar, er ist extrem alt gewesen. Ich habe es nicht mitverfolgt, ob er irgendwie schwer krank war. Ich glaube, er ist einfach eingeschlafen jetzt, ne? Was natürlich schon dann in Anführungszeichen, wenn man sowas sagen kann, dann doch die beste Option ist, wie wenn man schwer krank ist und dann irgendwann stirbt. Aber ich hatte nicht mitbekommen, dass er irgendwie jetzt doch was hätte, weil Warren Buffett ist ja auch immer noch so für sein Alter recht fit. Ja, deswegen
Ja.
kam es jetzt doch unerwartet, muss ich sagen. War er nicht auch zuletzt noch bei der letzten Hauptversammlung sogar auch, oder war er dann auch nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob er noch dabei war.
Ich
Warren
hatte
Buffett ist auf jeden Fall
überlegt,
immer noch aktiv. Ich weiß es gar nicht genau.
ich
Ja, auf
hatte
jeden Fall
überlegt,
sehr
ich
schade.
Glaube, er war mit dabei, ja. Also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz 100% sicher, aber du klar, wenn man in dem Alter ist, ja. Also ich habe auch nicht irgendwie mitbekommen, dass irgendwas wäre. Aber ansonsten ist natürlich auch mit Sicherheit für Warren Buffett ein harter Schlag. Ich denke mal, das ist wie wenn der Ehepartner verstirbt, weil die zwei waren ja gefühlt unzertrennlich, ja. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten die schon befreundet waren. Deswegen, ich bin mal gespannt jetzt.
Ja, mein, vielleicht hat er noch eine direkte Folgefrage. Meinst du, das belastet die Aktie von Berkshire? Oder eigentlich wurde da ja schon alles so eine Nachfolgeregelung getroffen. Ich glaube, eher wird es eine kurze Belastung geben, wenn Warren Buffett doch sterben sollte. Charlie Munger war ja, glaube ich, dann doch eher jetzt am Ende schon im Hintergrund, so wie ich das mitbekommen habe.
Ja, also ich glaube, Charlie Munger wird jetzt keinen so großen Einfluss auf den Börsenkurs haben. Ich glaube aber tatsächlich, wenn Warren Buffett verstirbt, das ist auch einer der Gründe, warum ich kein Berkshire Hathaway im Depot habe, weil die Leute können noch so oft sagen, ja, das ist schon alles geregelt, das weiß man schon seit Jahren oder seit über einem Jahrzehnt, ja, dass das schon alles geregelt ist, aber Berkshire Hathaway wird immer noch mit Warren Buffett in Verbindung gebracht. Jede Aktie, die gekauft oder verkauft wird, heißt automatisch, Buffett hat gekauft, hat verkauft. Und auch wenn das Unternehmen sich solide aufgestellt ist, ich glaube, die allermeisten oder sehr viele sind in Berkshire Hathaway investiert wegen Warren Buffett. Das ist auch mit einer der Gründe. Ich glaube, dass die Aktie sehr schwer haben wird, wenn Warren Buffett mal verstirbt oder halt endgültig aufhört. Ich meine, es muss ja nicht sein, dass er bis zu seinem letzten Tag in Berkshire Hathaway ist. Vielleicht sagt auch irgendwann mal, okay, das war es jetzt wirklich endgültig, ja, dass es sich also komplett zurückzieht. Aber ich glaube jetzt, dass jetzt Charlie Munger wahrscheinlich keinen mehr so großen Einfluss jetzt auf die Situation hat. Vielleicht höchstens, dass sich jetzt einige bewusst werden, ja, dass Warren Buffett halt auch schon, ich glaube, ja, 96, 97 Jahre alt ist. Also das könnte so das Einzige sein. Aber ansonsten glaube ich jetzt nicht, dass das einen großen Einfluss haben wird, persönlich, ja. Genau. Also ich würde sagen, aber wir starten jetzt dann mal direkt weiter, denn es gibt einiges, was wir zu bereden haben. Vieles hat sich vieles getan, viele Nachrichten, auch nochmal einige sehr interessante Zahlen, teilweise sehr positiv. Also wir gucken uns heute die Zahlen von Intuit, Pinduoduo, Zett oder Zscaler und CrowdStrike an. Aber jetzt, Michael, erzähl mal, was ist so los gewesen? Was gibt's aktuell an der Börse, was man unbedingt wissen sollte?
Genau, was ja so das Spannendste war, wo ich auch sehr stark drauf geschaut habe, ist, wie dieses ganze Black Friday Event mit Cyber Monday so läuft. Denn man hatte ja so die Befürchtung, oder ich habe mir gedacht, okay, gestiegene Zinsen, die US-Verbraucher geraten doch eher unter Druck. Dann gab es ja diese Aussagen von Walmart, dass in der letzten Oktoberhälfte doch Zurückhaltung zu spüren war. Und dementsprechend hätte es ja auch gut sein können, dass die US-Verbraucher so ein bisschen auf die Bremse treten und beim Black Friday und Cyber Monday jetzt nicht die Läden stürmen wie sonst immer. Sie sind ja extrem konsumgetrieben und dass es da eher Enttäuschungspotenzial gibt. Aber man muss sagen, dass der Black Friday wieder mal ein Rekordjahr war und es deutliche Steigerungen gegenüber dem Vorjahr gab. Und das obwohl ja Inflation, Zinsen und so weiter doch ordentlich reingehauen haben, kann man sagen. Aber das fand ich schon sehr spannend. Da gab es Meldungen von Bloomberg und auch von Adobe. Die haben ja solche Tools, wo sie das messen und haben das dann auch direkt veröffentlicht, dass die Umsätze dann doch hoch einstellig waren wieder. Und dass man schon an Thanksgiving angefangen hat zu shoppen und das hat sich dann komplett durchgezogen. Was ich spannend fand, unter anderem Shopify, die sind ja quasi der Plattformbetreiber für ganz, ganz viele Händler, die haben die Umsätze um 22% gesteigert gegenüber dem Vorjahr. Und das ist schon echt krass. Und am gefragtesten waren Körperpflegeprodukte, Schmuck und vor allen Dingen auch Kleidung, aber auch mal wieder Fernseher und so weiter. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das Allerkrasseste fand ich, und das ist einerseits natürlich vielleicht für den einen oder anderen positiv, für den Händler oder auch für die Firmen, aber andererseits doch sehr bedenklich. Die US-Bürger, ich habe es gesagt, die haben teilweise eben jetzt Probleme mit dem Geld und dementsprechend steigen sie um auf diese ganzen Buy-Now-Pay-Later-Geschichten. Mhm. Dort gab es, ich glaube, Wachstum teilweise 40-70% oder so. Ja, also das finde ich schon krass. Ja, du kannst dir den Fernseher nicht mehr leisten, dann machst du hier dieses Buy-Now-Pay-Later und das ist in den USA so ausgeprägt und das hat vor allen Dingen solche Aktien wie Affirm ordentlich nach oben geschoben. Das habe ich auch ganz gut gehandelt dann bei uns. Ja. Manchmal muss man einfach kurz nachdenken. Okay, man liest diese Sachen, guckt, hat die Aktie schon reagiert? Nein, hat er nicht reagiert. Und dann ist die auch, glaube ich, an dem einen Tag um 14% gestiegen. Gestern jetzt nochmal 8%. Also das war so ein, wie nennt man das, so ein kleiner No-Brainer dann. Aber insgesamt haben die ganzen Payment-Aktien ordentlich reagiert. Unter anderem auch eine Block. Die haben ja auch so ein Buy-Now-Pay-Later-Geschäft. Selbst eine PayPal ist gestern auch um 4% gestiegen oder 3,8%. Also der Markt war hier vielleicht doch zu pessimistisch und das lief jetzt unterm Strich doch alles ganz gut. Ja, und ich glaube auch Amazon hatte von Rekorden gesprochen. Aber was mich echt erstaunt hat, ist, dass Shopify so gut abgeschnitten hat und die Aktie war jetzt auch richtig gut unterwegs. Ja, und mich wundert's gerade hier, weil wir sprechen ja gleich über P. Diddy. Wo sind denn deine ganzen Käufe von Temu? Hast du die jetzt alle hinter deiner Wand versteckt hier oder wie? Oder wo sind alle deine Gadgets?
Deswegen musste ich mir ja die Wand anschaffen, damit ich den ganzen Saustall hinten dran...
Das stapelt sich bis zur Decke bei dir, oder?
Also ein Saustall ist echt dahinter, ja, aber keine Temu-Pakete. Ich habe gesagt, ich habe es mir mal angeschaut, aber es ist irgendwie nicht so meine Welt. Also es wirkt halt alles sehr billig, sehr weg. So wie man sich so vor 10, 15 Jahren Made in China halt vorgestellt hat, muss man halt so ehrlich sagen, ja. Und ich glaube, das hat jetzt aber so die Black Week hat ja jetzt eigentlich so ganz gut oder so ist so eingetreten, wie wir es ja eigentlich gesagt hatten. Also als ja diese Geschichte kam mit Walmart, das Ende Oktobers abgeflacht hat, weißt du noch, da habe ich ja noch im Podcast gesagt, dass ich glaube, dass die Leute tatsächlich jetzt auf dem Black Friday, vor allem auch, weil es jetzt ja immer mehr Black Weeks gibt, weißt du, es ist nicht mehr wie früher, wo an einem Tag alles war. Bei Amazon ging es ja über eine Woche lang so, also das hat ja schon den Freitag davor angefangen und es ging, ich glaube, sogar irgendwie knapp 10 Tage oder so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie lange es war. Und gerade wegen dieser hohen Inflation habe ich genau mit sowas eben auch gerechnet, weil ich habe ja gesagt, jetzt müssen die Leute noch mehr auf ihre Konsumausgaben schauen und dann wartest du natürlich, gerade wenn es 2-3 Wochen vor der Black Week ist, dann wartest du natürlich drauf, denn ich muss auch persönlich sagen, gefühlt war Amazon dieses Jahr also richtig krass unterwegs bei der Black Week. Also was es da für Schnäppchen gegeben hat, also ich glaube, ich habe die Story ja erzählt, ich wollte mir eine Nudelmaschine für unser KitchenAid kaufen, weil ich bin ja passionierter Koch bei uns daheim, wie die meisten meiner Follower wissen. Die hätte 137 Euro gekostet. Ich habe sie mir nämlich vorher in den Warenkorb gelegt. Also ich habe nicht hinterher geschaut, weil da kann natürlich viel dann dastehen. Ich habe sie mir vorher in den Warenkorb gelegt. 137 Euro. Dann ist sie auf 105 Euro runter im Black Week. Dann habe ich noch einen Direktcoupon einlösen können. 5%, warum auch immer. Ich musste nur draufklicken, habe 5% bekommen. Und man konnte bei Amazon Amazon noch sich einen 70-Euro-Gutschein kaufen und hat nochmal 5 Euro bekommen, warum auch immer. Ja, also ich konnte mir einfach einen Gutschein kaufen, habe mir dann einen 100-Euro-Gutschein gekauft und habe nochmal 5 Euro bekommen. Das heißt, ich habe die Nudelmaschine statt 137 Euro für 95 Euro dann bekommen. Und das sind schon satte Rabatte dann gewesen. Und so fast alles, was wir uns in den Warenkorb gelegt hatten, ist dann auch tatsächlich günstiger gewesen. Also so gefühlsmäßig hat Amazon dieses Jahr echt richtig Gas gegeben bei der Black Week und wundert mich nicht, dass es ein Erfolg dann war. Ja, ja.
Ich glaube, das ist wirklich so. Also es gibt ja oft auch diese Fake-Rabatte dann, wo dann schön im Vorhinein dann kurz angehoben wird und dann wieder gesenkt wird. Aber das hat sich gar nichts getan. Aber bei vielen Sachen, bei Amazon, aber auch bei anderen Händlern ist es wirklich so, man wartet ja auch teilweise dann wirklich ab. Ja, dann gibt's halt wirklich 20%. Dann kann man halt ordentlich mal für die nächsten Wochen shoppen. Und das war ja auch eine Sache, wieso, glaube ich, in den USA der Black Friday oder diese ganze Woche so gut gelaufen ist, weil es wohl dort auch wirklich riesige Rabatte gibt. Ja, gut für die Payment-Anbieter, vielleicht gut für diese Buy Now Pay Later, wie dann die Margen sich entwickeln, das muss man mal halt dann beobachten. Es kann natürlich dann sein, dass die Margen so ein bisschen leiden, aber ich hätte es auch, glaube ich, letztes Mal gesagt, auch die Deutschen, da wollten ja mehr ausgeben für Black Friday, und da wir ja alle schöne Sparbrötchen sind hier in Deutschland und alles immer rabattiert haben wollen, kann es halt so sein, dass hier der Black Friday auch ganz gut lief, weil man eben genau auf dieses Event gewartet hat, um dann ordentlich zu kaufen. Ich habe übrigens noch eine lustige Statistik hier bei Shopify. Da hatte am Freitagmittag der Umsatz seinen Höhepunkt erreicht. 4,2 Millionen Euro pro Minute haben die Händler da umgesetzt. Das ist schon ganz ordentlich, ja. Aber ich glaube, bei Amazon war das ja noch viel krasser, ja. Das sind ja unfassbare Zahlen. Und ganz interessant, die besten Städte in den USA, die umsatzstärksten Städte waren, also erstmal Länder, USA, Großbritannien, Kanada. Und die umsatzstärksten Städte waren LA, New York und London. Na, das ist halt echt, das sind halt auch die Städte, wo am meisten Geld verdient wird. Wo
es Cash sitzt.
Genau, wo es Cash sitzt und wo es dann halt auch ausgegeben wird. Ja. Also das ist schon spannend. Also Black Friday lief auf jeden Fall ganz gut. Die Konsumneigung ist weiter in Ordnung, wenn man so alles mit einbezieht, dass es schon viel Gegenwind gibt. Man hat's gesehen, Leute haben trotzdem noch Geld, das haben wir auch schon oft besprochen, und die Gehälter sind eben auch gestiegen. Dementsprechend war vielleicht die Stimmung zeitweise auch schlechter, als sie dann wirklich ist. Aber wir haben ja jetzt eben auch, wie gesagt, diese komplette Rallye schon gehabt. Deswegen vielleicht kurzfristig kann jetzt auch mal langsam so ein bisschen alles eingepreist sein. Es gibt ja auch immer jetzt doch mehr kritische Stimmen, dass der Markt doch wieder korrigieren könnte, dass wir vielleicht ein bisschen zu stark hochgelaufen sind. Und in dem Zusammenhang vielleicht nochmal ganz kurz, wir machen ja auch nochmal eine Folge mit unseren Top-Picks für 2024, was ja auch immer ganz spannend ist, aber einfach so ein, wie so ein Schuss ins Nichts hinein, so diese ganzen Kursziele der Banken und Analysten für die Indizes. Dort hat jetzt querbeet alle so gesagt, wie die Kursziele, wie sie den S&P 500 Ende 2024 sehen. Und oh Wunder, jeder sagt halt, dass es querbeet ein bisschen aufwärts geht. Ja, wenn man immer so sagt, es geht so pro Jahr 7-10% aufwärts, um sich nicht zu blamieren, sagt man dann halt als Analyst, okay, ja, es geht Richtung 4.800 oder Richtung 5.000. Die Bank of America zum Beispiel sagt 5.000, Deutsche Bank sagt 5.100. Morgan Stanley ist eher pessimistisch, 4.500, Goldman Sachs 4.700. Also, und dann wirst du sehen, je nachdem, wie es nächstes Jahr dann läuft, wird es dann halt nach oben oder nach unten justiert. Ja, wenn der S&P dann die 5.000 schon im Juli erreicht, dann erhöht man noch auf 5.200. Wenn es auf 4.000 fällt oder auf 3.800, dann senkt man es schön ab. Ja, also das ist immer wieder dasselbe. Barclays zum Beispiel hat jetzt auch gesagt, dass es doch, dass der Optimismus vielleicht doch ein bisschen zu hoch ist, dass der Markt zweistellige Ergebnisschübe einpreist, aber dass das vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, weil eben diese ganzen Themen mit abschwächender Wirtschaft und so weiter doch ja viele Fragezeichen aufwirft. Und gestern gab es noch eine interessante Aussage. Ich muss gerade mal schauen, ich muss es mal kurz aufmachen. Haben sich ja viele Notenbanker jetzt zuletzt wieder gemeldet, und da hat der Herr Waller gesagt, wenn die Inflation wirklich kontinuierlich zurückgeht, gibt es keinen Grund darauf zu bestehen, dass die Zinsen wirklich hoch bleiben. Und ganz frisch heute Morgen hat noch Bill Ackman gesagt, er setzt sogar jetzt schon im ersten Quartal auf Zinssenkungen. Ja, das wäre halt schon krass, wenn die im ersten Quartal kommen, weil die würden ja nur kommen, wenn die Wirtschaft jetzt doch extrem stark abkühlt oder wir sogar Richtung Disinflation gehen. Das wäre, glaube ich, dann nicht so wirklich positiv für die Börsen, weil Die Börsen wollen ja eigentlich, dass die Wirtschaft moderat zurückkommt, dass die Inflation zurückkommt. Weil wenn wir eine richtige Vollbremsung sehen, das wäre dann problematisch. Also bleibt auf jeden Fall wie immer spannend.
Ja, müssen wir mal gucken, was da so kommt. Also das Schöne, wenn man eben einfach nur langfristig angelegt ist in den meisten Titeln, dann kann es einem egal sein, ob es in Q1, Q2 oder Q3 dann ist. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, also auch, dass das nicht falsch rüberkommt, also natürlich ist es schön für E-Commerce-Aktionäre, dass der Black Friday so gut angekommen ist, aber auch nochmal unter dem Hintergrund mit dem Buy Now, Pay Later, also ein furchtbares Geschäftsmodell, gehört für mich eigentlich sogar verboten. Das bringt viele Leute in extrem große Schwierigkeiten, Bredouillen, weil die das überhaupt nicht einschätzen können. Ja, das sehe ich höchst kritisch, das Geschäftsmodell tatsächlich. Auch wenn ich tatsächlich mit Blocken Unternehmen habe, das in dem Bereich tätig ist, denn mittlerweile ist es so, die Unternehmen, die das nicht haben im Fintech-Bereich, die sind fast gar nicht mehr konkurrenzfähig. Man hat es gesehen, auch PayPal und so, alle sind ja zuletzt dann reingegangen. Und im Prinzip es ist ja auch in der Verantwortung des Konsumenten, damit verantwortungsvoll umzugehen, ja. Aber mittlerweile, man muss ja dann auch so sagen, sonst dürfte man zum Beispiel auch nicht in Apple investieren. Also jedes zweite iPhone ist finanziert tatsächlich, ja. Also aufgrund eben auch dieser wahnsinnig hohen Preise. Es ist eine wirklich schwierige Situation, vor allem in Amerika scheint es da echt, also kein Halten zu geben, dass die Leute die Kreditkarten überziehen, Buy Now, Pay Later, sowas, solche Geschichten wie Klarna und so, das war ja sogar mal ein TikTok-Trend, meine Klarna-Schulden und so, also höchst problematische Entwicklung auf jeden Fall.
Ja, ich sag mal so, wenn du halt ein Student bist zum Beispiel und du brauchst ein MacBook für deine Arbeit und willst den wirklich produktiv einsetzen, halt, das Ding dann zu finanzieren und so, ja, kann man ja echt noch sagen, okay, ne, ich habe eben immer früher gesagt, ich kaufe mir nur das, was ich mir leisten kann, ja, irgendein Computerspiel und Co., habe dafür Zeitungen ausgetragen, aber in den USA ist das halt, glaube ich, wirklich teilweise außer Kontrolle geraten. Dann kaufst du halt noch den zweiten Computer, dann kaufst du nur eine PS5, dann gehst du noch bei, ich habe es auch gesehen, bei Chipotle, kannst du dein Menü mit den Burritos mittlerweile, kannst du mit Affirm zahlen, also das macht irgendwann keinen Sinn mehr halt. Ja. Also, wenn du selbst jetzt so kleinste Warenkörbe mit Buy Now, Pay Later zahlst und das hört sich dann immer mickrig an, ja, du zahlst dann anstatt $12, zahlst du irgendwie dreimal $5, ja, aber das sind dann $15, ja, die Zinsen sind wirklich horrend mittlerweile,
ja,
und das kann ich wirklich, also ich glaube halt wirklich, das trifft dann die Leute, die wirklich die Sachen schnell nicht mehr unter Kontrolle haben, und das ist dann am Anfang, das ist immer so schön, ne, hast du irgendwie ein gewisses Maß an Schulden, ist es dein Problem. Hast du sehr viele Schulden, ist es irgendwann das Problem der Bank sozusagen. Ja, und das wirst du irgendwann dann haben. Lass jetzt mal dieses Buy Now, Pay Later Geschäft extrem wachsen mit Menschen, die nicht die beste Bonität haben. Dann steigt irgendwann doch die Arbeitslosigkeit, weil die Wirtschaft doch Probleme bekommt. Dann haben diese Firmen halt riesige Abschreibungen. Ja, und ich glaube auch zum Beispiel PayPal hat die auch teilweise diese Kredite dann irgendwie weiterverkauft und so. Na, dann bist du halt wirklich in solchen Gefilden wieder unterwegs, dass dir das Ding auf die Füße fallen kann, wenn die Schuldner eben das Geld nicht mehr zurückzahlen können. Was, je nachdem, wahrscheinlich in den USA auch teilweise passiert oder sogar schon mal passieren ist.
Ja, also ja, schwierige Entwicklung.
Lass das am besten sein, ja, dieses ganze Buy Now, Pay Later.
Ja, ich würde sowieso, also wenn es in Konsum geht, wie gesagt, es gibt Sachen, wie du gesagt hast, ein Laptop irgendwie für die Arbeit oder für die Dinge, das halt einfach unabkömmlich ist, oder ein Auto. Auto kann natürlich auch immer mal so ein Thema sein, wenn du halt auf dem Dorf wohnst und zur Arbeit sonst nicht kommst. Ja, aber das sind ja keine Konsumausgaben. Also Konsum sehe ich höchst kritisch. Es gibt aber immer mal Situationen, in denen man es vielleicht ansonsten benötigen kann. So, jetzt würde ich aber sagen, wir haben einige Zahlen zu besprechen, oder hattest du noch irgendeine News, wo du sagst, so müssen wir unbedingt wissen, hattest du dir noch was notiert oder haben wir schon alles dran gehabt?
Ich glaube ansonsten, lass uns mal jetzt dann noch zu den spannenden Zahlen gehen, wie gesagt, Crowdstrike und Zscaler finde ich ja auch spannend, dann hatten wir noch PDD und es gab sogar noch 2, 3 weitere. Wir gucken mal, was wir noch schaffen. Wir haben ja jetzt schon wieder fast 20 Minuten geredet
hier. Naja, kriegen wir schon. Also bei CrowdStrike, ich glaube, das können wir relativ schnell abcanceln. Langweilig wie immer, extrem gute Zahlen gewesen. Also ja, ich sage ja immer, CrowdStrike ist schon echt langweilig. Also die hatten wieder ein Umsatzwachstum von 35%. Also wenn man überlegt, wo diese die letzten 2 Jahre hergekommen sind, das ist echt brutal. Und zusätzlich auch auf Kostenebene vorne. Also sie hatten jetzt, also der Umsatz lag jetzt ungefähr bei einer Dreiviertelmilliarde schon, also in einem Quartal. Mhm. Also das ist auch mittlerweile ein richtig großes Unternehmen. Und die Cost of Revenue, die sind aber von 158 nur in Anführungszeichen auf 195 angewachsen. Also deutlich weniger als die Umsätze. Das heißt also, die Roherträge, die Gross Margin, die ist deutlich nochmal nach oben gegangen in dem Zusammenhang. Also der Gross Profit ist von 422 Millionen auf 591 Millionen angewachsen. Also eine wirklich starke Entwicklung hier. Und sie hatten ein positives Net Income zu verzeichnen. Das lag jetzt zwar nicht nur am operativen Ergebnis, denn das EBIT lag nur bei 3 Millionen. Da merkt man dann schon, okay, Gewinn von 26 Millionen bei einem EBIT von 3 Millionen, das passt nicht so ganz zusammen. Das lag halt daran, ja, Interest Income, also sprich, ja, dass man hier eben aktuell auch an solchen Sachen verdient. Das waren über 40 Millionen und damit, aber das soll natürlich trotzdem nicht dieses hervorragende Ergebnis schmälern. Also sie hatten unter dem Strich diesmal auf, das müsste dann sogar auf Gap-Basis dann sein, einen positiven Gewinn von 26 Millionen oder pro Aktie 11 Cent dann. Also ich muss sagen, wirklich hervorragende Zahlen. CrowdStrike bleibt hier eine absolute Benchmark in der Cybersecurity. Ich weiß nicht, gibt es noch was du zu CrowdStrike loswerden wolltest? Wie, genau. Ich weiß nicht, hast du die aktuell noch im Depot oder du hattest die?
Ich habe ein Langfristdepot, genau. Ich habe es im Langfristdepot und bin damit auch sehr, sehr happy. Hatte sie damals echt in der Tech-Krise letztes Jahr ein- oder zweimal sogar nachgekauft und bin dadurch jetzt von einem, ich war mal im Gewinn, dann kam ja dieser riesige Einbruch. Ich glaube auch CrowdStrike ist ja 70-80% gefallen. Nicht, weil die Aktie jetzt immer schlecht war, sondern weil die Bewertung damals etwas aufgepustet war. Ja. Das hat sich ja dann querbeet in den Aktienkursen niedergeschlagen und hat sich aber jetzt echt wieder schön entwickelt. Die hatten ja auch zuletzt dann diese Mittelfristausblick gebracht, der sehr optimistisch war. Das hat die Aktie ja auch wieder angeschoben. Und nach den Zahlen, die Aktie war jetzt nachbörslich dann erst deutlicher im Minus, dann leicht im Minus. Ähnlich sah es ja auch bei Zscaler aus, darauf kommen wir ja gleich nochmal. Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist, dass die Aktien jetzt zuletzt ganz gut gelaufen sind und dementsprechend steigt die Wahrscheinlichkeit von einem Sell the News. Du hast gesagt, die Zahlen waren gut und sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis war noch besser als erwartet. Der Umsatz war aber auch nur ein Tick über den Erwartungen. Sie werden jetzt die jährlichen Umsätze, also diese ARRs, werden die 3 Milliarden jetzt überschreiten, weil du hast gesagt, sie hatten jetzt 786 Millionen pro Quartal. Das ist schon ein krasser Meilenstein, muss man sagen. Beim Ergebnis 82 Cent, das war auch 8 Cent besser als erwartet. Was aber auch hier moniert wird, ist ja der Ausblick. Also diese Umsatzsteigerung, die kommen jetzt auch so ein bisschen zurück. Die Billings kommen so ein bisschen zurück, aber das war eigentlich im Großen erwartet. Ich glaube, beim Ausblick wurde teilweise noch so ein bisschen mehr erwartet, aber ich finde es auch unterm Strich wirklich starke Zahlen. Ich gucke gerade nochmal beim Ausblick. Genau, da wurden erwartet fürs Q4 836 Millionen, man guidet 836 bis 40 Millionen. Beim Ergebnis ist man auch leicht drüber. Ich glaube aber, teilweise wurde dort noch mehr erwartet. Ich habe zumindest so jetzt Headlines gelesen. A disappointing outlook, ja, aber es ist, wie gesagt, ich glaube eher, das ist das kleine Haar in der Suppe, dass vielleicht da noch mehr erwartet wurde und das wurde nicht geliefert. Aber du hast gesagt, unterm Strich sehr gute Zahlen und jetzt sogar nach Gap profitabel, das ist auch so ein Meilenstein beim Unternehmen.
Und man muss natürlich sagen, die sind halt echt wahnsinnig hoch bewertet. Also ja, die sind aktuell mit dem 19-fachen des Umsatzes bewertet. Und ja, das in der aktuellen Marktphase, das findet man nicht so oft, ja. Also selbst bei 10 sagt man ja schon aktuell, ja, ist schon etwas sportlich. Also ja, die sind natürlich schon echt knackig bewertet, aber es ist ein absolutes Top-Unternehmen, das wirklich immer noch auf sehr hohem Niveau wächst dann. Ja, da muss man dann halt für sich selber abwägen, wie sehr glaube ich auch an die Zukunft und so. Deswegen, ja, ich finde es schwierig. Ich bin froh, dass ich es aktuell nicht entscheiden muss, ja, weil ja, an sich das Unternehmen finde ich mega stark, ja, habe ich ja schon oft erwähnt, aber die Bewertung finde ich auch sehr gut.
Ja, ja, man muss wissen, also bei diesen Aktien, wenn die Marktstimmung mal wieder kippt, dann sind es halt eben solche Unternehmen, die ja mal wieder ordentlich unter Druck geraten können, aber da sind für mich Rücksetzer eben oft auch Kaufchancen. Du hast ja gerade eben auch eine spannende Sache gesagt, dass sie halt durch ihre riesigen Cashbestände ordentlich Zinsen bekommen. Das haben ja jetzt viele Unternehmen gezeigt. Das könnte natürlich auch nächstes Jahr einen kleinen Gegenwind geben, wenn jetzt die Zinsen wirklich sinken nächstes Jahr und einige sagen ja, die sinken um 200 Basispunkte oder so. Das wäre natürlich schon krass. Also dann halbiert sich schnell mal wieder das Income aus Zinsen. Andererseits werden dann vielleicht dann wieder hier diese ganzen Bewertungskriterien wieder anders gesetzt, weil dann gibt's eben wieder weniger risikolosen Zins. Das hilft ja auch wieder eher dem Tech-Sektor. Muss man mal gucken, wie dort dann die Aktien reagieren. Aber wie gesagt, ne, Unternehmen mit riesigen Cashbergen, die profitieren aktuell wirklich von wirklich hohen Zinsen. Ja, aber das kann eben auch schnell wieder dann in die andere Richtung gehen. Oder zumindest es wird sich nächstes Jahr wieder so ein bisschen normalisieren, denke ich. Das ist vielleicht auch immer wichtig, im Hinterkopf zu halten.
Oder man kann natürlich auch sagen, Palantir-Aktionäre hassen den Trick, denn natürlich, das treibt aktuell so diese Story, dass sie gerade eben profitabel sind, aber bis nächstes Jahr könnte das Ganze ja natürlich, vielleicht schaffen sie es dann eben auch, sich dahingehend so noch Richtung profitabel zu entwickeln, dass sie dann da eben nicht mehr drauf angewiesen sind. Sehr stark gewachsen ist auch Zscaler, 40% Umsatzwachstum, das ist natürlich vor allem in der aktuellen Zeit also wirklich ein Brett gewesen, auch sie machen schon fast eine halbe Milliarde, also 497 Millionen, um genau zu sein. Eine wirklich starke Entwicklung, ja. Also muss man sagen, das Unternehmen wächst extrem gut. Die Cost of Revenues sind hier allerdings auch deutlich angewachsen von 77 Millionen auf 111 Millionen. Gross Profit ist dann von 278 Millionen auf 385 Millionen angestiegen. Und auch die Total Operating Expenses, die sind zwar nicht um 40% gewachsen, also daher eigentlich auch relativ positiv. Vor allem General Administrative, also man merkt, dass die Unternehmen auch so bei den Mitarbeitern deutlich auf die Bremse getreten sind. Das sind gerade mal ja so 15% im Kopf überschlagen, so an Wachstum gewesen. Also man merkt, die Unternehmen haben so ein bisschen die Kosten im Blick behalten. Das Loss, also das Loss Before Income Taxes, das hat sich mehr als halbiert. Im Vorjahr hatte man noch hier ein Minus von 63 Millionen, jetzt ein Minus von 24 Millionen und damit konnte man auch die Nettoverluste mehr als halbieren von 68 auf 33 Millionen. Also auch da, der Weg scheint der richtige zu sein bei dem Unternehmen. Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, da sind jetzt so Nuancen, wo man dann sagt, ja, das war jetzt vielleicht oder das macht jetzt die Zahlen vielleicht noch besser oder da hätte man vielleicht noch ein bisschen besser reagieren können. Der Weg von dem Unternehmen ist auf jeden Fall der richtige und ich glaube, man kann, wenn man hier angelegt ist, wirklich sehr zufrieden sein mit den Zahlen. Ja.
Genau, also auch hier der Grund, die Aktie war dann, glaube ich, nachbörslich 7% im Minus. Wenn man halt mal schaut, dass man seit Jahresanfang, ich glaube, der Kurs ist um über 70% gestiegen. Das ist eben ein klassisches Sell the News. Und ich glaube, auch hier war so ein Haar in der Suppe, dass die Billings in Anführungszeichen nur um 34% gewachsen sind. Und das deutet dann darauf hin, dass das Umsatzwachstum in den nächsten Quartalen vielleicht auch ein bisschen weiter zurückkommt. Aber trotzdem, also 30-40% Wachstum sind weiter sehr krass, muss man sagen. Und vielleicht noch ganz interessant, was Sie gesagt haben in der Meldung. Sie haben zwei neue Top-Manager eingestellt, weil man eben sagt, dass man hier, dass dieses Cloud-Sicherheitsgeschäft soll Richtung 5 Milliarden gesteigert werden. Und dafür hat man dann zwei neue Leute geholt. Ich glaube, einen im Marketing, ich muss gerade nochmal schauen, wo das stand. Einen im Marketing und einen Operations. Aber da man nicht so genau weiß, wie das dann läuft oder wie schnell das alles so funktioniert, war der Ausblick auch hier so ein bisschen unter den Erwartungen, beziehungsweise ich glaube, man hatte intern noch mit ein bisschen mehr gerechnet und dementsprechend hat die Aktie halt ein paar Gewinnmitnahmen. Ne? Sie haben gesagt, wir hatten einen starken Start in unser Geschäftsjahr mit allen wichtigen Kennzahlen, die über unserer Prognose lagen. Wir ermöglichen Unternehmen, ihre wichtigen transformativen Initiativen Zero Trust und KI voranzutreiben, was die Nachfrage nach unserem Zero Trust Exchange antreibt, sagt der CEO und Chairman. Um diesem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, bauen wir unser Go-to-Market und F&E-Organisation aus und stärken damit unsere Basis für langfristiges Wachstum unseres Unternehmens. Und da haben sie jetzt zwei neue Leute eingestellt und die sollen da jetzt Gas geben, ne? Also ich finde auch Zscaler wie CrowdStrike, beides tolle Unternehmen. Wir haben ja echt viele Cybersecurity oder Security-Unternehmen, die sehr spannend sind. Palo Alto gibt's ja auch noch, Fortinet, ja, also da haben die USA echt einiges zu bieten, muss man sagen. Ja. Die wachsen ein bisschen besser wie hier unsere deutsche Secunet.
Ja, ich glaube, Ich glaube, die Amerikaner brauchen es auch mehr als mir, die Cybersecurity. Ja. Ja. Dann, ja, sehr starke Zahlen hatte auch Pinduoduo. Aber an der Stelle, denkt doch nochmal dran, lasst auch gerne einen Daumen nach oben für den Stream da. Folgt uns, teilt uns. Das ist natürlich immer eine willkommene Hilfe. Und denkt doch dran, ist natürlich alles keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kaufen oder Verkauf von Wertpapieren. Ich weiß, Michael, du warst ja schon öfters mal in Pinduoduo, glaube ich, drin. Ich weiß nicht, ob aktuell
immer noch... über die Zahlen mit drin. Ich habe das bei uns mehrmals geschrieben in der Community. Es haben sich auch viele jetzt über die Black Friday Aktion angemeldet, ganz spannend, und dann könnt ihr das ja so ein bisschen mitverfolgen. Und hab's, also wie gesagt, ich bin eigentlich niemand, der immer über auf Zahlen zockt, aber ich hatte es immer im Vorfeld oft gesagt. Da gab es ja auch noch am Freitag, weiß nicht, ob ich das hier noch gesagt hatte, ich glaube, es kam erst danach, hat glaube ich JP Morgan auch nochmal gesagt, sie rechnen mit sehr guten Zahlen, und es hat sich all doch abgezeichnet, dass die Kursentwicklung war schon recht positiv im Vorhinein. Dann diese ganze Geschichte um Temu, immer Platz 1 in den App-Stores, und dass da die Zahlen ganz gut werden, war klar, aber es ist auch immer ein Unterschied. Ja, die CrowdStrike-Zahlen, die Zscaler-Zahlen waren auch gut, aber die Aktie hat eben nicht positiv reagiert. Was für mich jetzt erstmal kurzfristig wichtiger ist, ist, dass die Aktie positiv reagiert. Und da war es gestern so, sie kamen dann nach den Zahlen mit plus 14% rein, hat dann sogar die Kursgewinne auf 18% ausgebaut. Ja, und was mich wirklich vom Hocker gehauen hat, ist das Umsatzwachstum. 94% Umsatzwachstum. Also, ich glaube, JD hatte doch sogar einen leichten Rückgang. Alibaba ist einstellig gewachsen. Die machen 94% plus auf 9,44 Milliarden. Und das waren sogar 2 Milliarden mehr als erwartet. Also bei PDD hat man schon gedacht, das geht, glaube ich, irgendwie Richtung 40-50%. Aber dann 94%, das ist mal krass. Deswegen habe ich ja vorhin gefragt, also wie viel hast du denn bitte eingekauft, dass sie das schaffen, dass sie 94% Umsatzwachstum machen? Das ist ja krass.
Ich habe vor allem im Apple Store eingekauft. Ich habe mir jetzt ein neues MacBook bestellt. Ja, das, ich glaube, die nächsten Apple-Zahlen sind gesichert. Ja. Ich habe mir den ganz neuen geholt. Ja, diesmal ist es ein bisschen eskaliert. Ja, das ist schon Wahnsinn, was man für so ein Ding ausgeben kann. Ja, ich kaufe jetzt einmal, dass Ruhe ist. Also die nächsten Apple-Zahlen braucht ihr euch alle keine Sorgen machen. Die sind safe. Ja,
das haben wir doch mit einer, das haben wir doch mit einer Folge hier mit den YouTube-Einnahmen wieder raus. Da kannst du doch jedes
Mal locker
MacBook kaufen.
Davon hole ich mir 3 MacBook Pros, ja. Ich habe sogar ein Pro geholt mit 36 GB Arbeitsspeicher. Und so. Ich habe gesagt, diesmal eskalieren wir richtig. Also einmal und dann ist mal für ein paar Jahre.
Soll ich dir mal einen Tipp geben? Du könntest mal mit den nächsten Einnahmen von der Folge, könntest du mal irgendwie komplett eure Straße umgraben oder eine Glasfaserleitung in dein Haus reinlegen. Das wäre, glaube ich, auch noch sinnvoll. Ja. Da hättest du mehr als so eine Modemverbindung hier bei dir.
Genau, da brauchen wir aber eine gute Folge. Ja, da muss ich sagen, ich habe mein komplettes Depot verkauft oder so und bin jetzt auf Gold und Rohstoffe umgestiegen oder irgendwie sowas. Ja. Man muss aber bei Pinduoduo natürlich jetzt sagen, wie hat sich das jetzt ausgewirkt? 94% Umsatzwachstum. Die Cost of Revenues haben sich allerdings auch mehr als verdreifacht. Also man sieht, da kommt jetzt viel aus dem Ausland dann halt her, da muss man jetzt erstmal so für die richtigen Strukturen dann natürlich sorgen. Sie haben aber bei allen anderen Kostenpunkten haben sie wirklich also richtig Gas gegeben. Sie haben bei General Administrative Expenses sogar zweistellig eingespart, das war sehr positiv, und Research Development hat man fast auf Vorjahresniveau nur ausgegeben. Also daher sind dann die Total Operating Expenses bei weitem nicht so angewachsen wie eben die Umsätze, und daher war dann wirklich auch das positive Ergebnis, also das Operating Profit, das ist um über 50% angewachsen, also um genau zu sein, sogar ziemlich genau 60%, und das ist natürlich schon ein Brett, also das ist ein hervorragendes Ergebnis. Also natürlich, wir sagen immer, seid vorsichtig bei China oder so, aber wenn natürlich mal Zahlen gut sind, das darf man natürlich dann auch auf jeden Fall so herausheben. Also die Zahlen sind hervorragend gewesen. Auch das Net Income ist weit im zweistelligen Bereich dann angewachsen. Also sehr, sehr starke Zahlen, und hätte ich jetzt, also dass Temu sich da so positiv draus auswirkt, hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht erwartet. Also wirklich Top-Zahlen, anders kann man es
also nicht sagen. Ja. Genau, was Nummer 1,55 war ja das Ergebnis pro ADR-Aktie, Non-Gap, und das war aber auch 39 Cent über den Erwartungen. Also man hat sowohl beim Umsatz also ich habe selten so einen Earnings-Beat gesehen wie bei PDD, ja. Also das ist, aber du hast halt trotzdem weiterhin diese latente China-Gefahr, heute zum Beispiel auch wieder Hongkong. 2% im Minus wieder in Hongkong, ja. Also der Markt in Hongkong ist insgesamt weiter extrem schwierig. So die Stimmung in China ist weiter sehr schwierig. Ich glaube, Meituan ist ja auch ein Händler, der hat heute wieder ordentlich auf den Deckel bekommen. Umso erstaunlich ist es, wie gut Pinduoduo läuft und auch die Aktie ganz gut läuft. Aber du wirst halt nie diese Bewertung Multiples haben, wahrscheinlich wie bei anderen Tech-Werten aus den USA. Aber trotzdem, ja, die Aktie hatte positiv reagiert. Und falls sich die Stimmung mal verbessern sollte, kann es natürlich sein, dass PDD sogar nochmal ein Turbo einlegt. Ja, aber es kann trotzdem auch sein, dass, keine Ahnung, die Temu-App wegen, gab es ja auch schon viele Meldungen, haben wir auch schon drüber gesprochen, wegen irgendwie Spyware aus den App-Stores gekickt wird oder sowas. Na, wenn sowas natürlich passiert, wäre schlecht oder irgendwie verboten wird, keine Ahnung. Das sind halt solche Sachen, die musst du halt im Hinterkopf behalten.
Ja, ja.
Das macht es halt ein bisschen schwieriger oder riskanter.
Muss man mal schauen, ja. Bei Meituan ist eher Lieferdienst, also die verdienen es meiste mit Essenslieferungen. Die natürlich auch so mit Coupons und so, aber Meituan kann man jetzt nicht so ganz in. Also da sind JD, Alibaba und Pinduoduo deutlich näher dann beieinander, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten, genau. Und zu guter Letzt Intuit, das ist schon wirklich eine Institution am Markt, die wieder sehr stark, also sehr solide Zahlen abgeliefert haben. 15% Umsatzwachstum von 2,6 Milliarden auf fast 3 Milliarden. Die machen so Steuersoftware, da gehört so TurboTax mit dazu oder QuickBooks, das ist in Amerika sehr, sehr bekannt und das Unternehmen auch sehr erfolgreich seit mehreren Jahrzehnten am Markt, die immer mit der Zeit gegangen sind, also selbst zu alten Zeiten immer als erstes so mit auf Computer gesetzt haben, dann wenn sie gemerkt haben, hey, die Konkurrenz wird zu stark, da haben sie sich entweder zusammengetan, beispielsweise mit Block hat es da schon Kooperationen gegeben oder dann die Unternehmen gleich aufgekauft. Und das Operating Income, das hat sich vervielfacht. Im Vorjahr war man bei 76 Millionen, jetzt bei 307 Millionen. Also das waren diesmal, glaube ich, wirklich durchaus solide Zahlen, die das Unternehmen hier präsentiert hat. Allerdings ist Intuit auch eine Firma, die immer für mich eigentlich zu hoch bewertet ist. Ja, also da reden wir von Forward-KGVs von 35, Enterprise Value to EBITDA von 40. Also das Unternehmen hat immer unfassbar hohe Bewertungen und das eigentlich schon seit Jahren. Ja, die sind auch so damals im Corona-Hype extrem nochmal angewachsen. Dann gab es auch mal so ein bisschen so einen Durchatmer, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube jetzt auch zuletzt ist die Aktie wieder sehr stark gelaufen, weil sie bei den Ergebnissen, das ist eigentlich auch so eine CrowdStrike, die schon ein bisschen weiter ist, so von den Dingen, die ist immer eigentlich positiv so bei den Ergebnissen. Also da gibt's wirklich mal ganz selten Zeiten, wo man sagt, okay, da hat Intuit wirklich enttäuscht. Also das Unternehmen ist immer am Wachsen, fast immer zweistellig. Mhm. Und ich sehe jetzt auch so, allein in den letzten 12 Monaten ist die Aktie fast 40% angewachsen. Und overall, ja, da reden wir von über 15.000% plus seit den 90er Jahren. Also unfassbares Unternehmen und auch diesmal, also ich finde rein von den Zahlen her auch wieder nicht enttäuscht. Weiß nicht, verfolgst du die Aktie überhaupt oder hast du die überhaupt auf dem Schirm? Oder?
Nicht wirklich. Hätte ich mal machen sollen, gell? Ja, genau, hast du gesagt. Ist gut gelaufen. Die Aktie hat aber jetzt auch nicht auf die Zahlen reagiert, aber ja, scheint auch, also mittlerweile ist es ja so, nach dem guten Lauf, wenn es keinen massiven Abverkauf gibt, dann scheinen die Zahlen zumindest ganz gut gewesen zu sein. Ja. Und ich habe es gerade gesehen, also beim Ergebnis hat man auch, vor allen Dingen beim Ergebnis wieder, hat man die Schätzungen weit, weit um über 10% übertroffen. Da sieht man immer, dass die Unternehmen echt gut bei den Kosten, dass sie die Kosten gut im Griff haben. Also die Zahlen von Intuit waren auch echt gut, muss man sagen.
Ja, ist ein
und
sehr
gut. Und ich glaube, die, genau, die Prognose wurde nochmal bestätigt, habe ich jetzt gerade eben noch schnell gesehen. Ich habe es, wie gesagt, aber nicht so genau im Blick.
Ja, also ist ein sehr gut geführtes Unternehmen auf jeden Fall. Und natürlich das Geschäftsmodell ultra beständig. Wenn du einmal deine Kreditsoftware, deine Steuersoftware hast, ja, die wechselst du in der Regel dann nicht mehr oder nur, wenn irgendwie was ganz Besonderes dann ist. Also gibt's auch auf der als App und ja, also sind wirklich gut aufgestellt, aber wahnsinnig hohe Bewertung regelmäßig. Ja, aber absolutes Qualitätsunternehmen. Genau, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Also denk dran, am Wochenende geht's los. Ich stelle meine Top Picks für 2024 vor, nicht nur einzelne Sektoren, sondern auch Unternehmen dann daraus, denn ja, Sektoren nennen, das kann natürlich jeder, ja, also, ja, das entwickelt sich das, aber es wird ja auch mal spannend, so, ich habe euch mal so die Unternehmen mitgebracht, bei denen ich glaube, dass da einiges an Aufholpotenzial besteht oder dann eben auch noch einiges so an weitergehendem Potenzial, wie man es immer nennen möchte. Und die kommende Woche wird dann der Michael mal sagen, mit welchen Aktien man 2024 ja entweder Geld verdienen oder verbrennen kann. Das müssen wir dann mal schauen. Stellen
ein paar Aktien vor, die steigen könnten oder fallen könnten oder
genau. Seitwärts. Oder seitwärts, genau, ja. Man kennt's, ja, deswegen. Ja. Und wir sollten uns auch mal überlegen, ob wir noch eine Prediction-Folge machen, bei der wir so ein paar Sachen mal sagen, wo wir glauben, was eintreffen könnte im nächsten Jahr. Machen. Das können wir da auch mal.
Kannst du
noch
dich nur blamieren halt im Endeffekt, ne?
Also, wie gesagt, ja, aber wenn's eintritt.
Mit dem S&P 500-Ziel, es kann so viel Zeug passieren. Ja. Und du sagst heute was und dann passiert wieder was morgen und dann, ja, also sowas, also ja. Diese Börse ist, da kann so viel passieren jedes Jahr, das ist verrückt, aber gut, können wir natürlich auch gerne mal machen. So ein paar Sachen, wo man sagt, in welche Richtung es gehen könnte, zum Beispiel Volkswagen schafft den Turnaround oder was weiß ich, ne? Oder KI zerstört uns alle oder es gibt keine Podcasts mehr, wer weiß, was alles
passiert. Wir überlegen uns für jeden, für den anderen 10 Fragen, die wir uns im Vorfeld nicht zeigen und da muss man schnell antworten, genau, VW, Erholung, ja oder nein. Ja. Da überlegen wir uns auf jeden Fall was, aber du hast recht, man kann sich da nur blamieren, wenn man recht hatte, sagt man, ja, das war ja sowieso klar oder das hätten die ja sowieso wissen müssen und wenn nicht, ja, haha, guck dir die Idioten an, ja. Die haben überhaupt keine Ahnung, ja, aber wir machen uns ja gerne für euch zum Clown, deswegen, genau. Da werden wir uns schon was Schönes einfallen lassen. Wir wünschen euch weiterhin eine schöne Woche und denkt dran, schaltet auf jeden Fall dann am Wochenende ein, wenn ihr meine Topics für 2024 yes. erfahren wollt. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.